NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. In der kommenden halben Stunde geht es unter anderem um diese Themen. Nach den massiven Störungen am Flughafen London Gatwick sind ein Mann und eine Frau festgenommen worden. In den USA wollen Demokraten und Republikaner eine tagelange Haushaltssperre doch noch abwenden. In einem russischen Bergwerk brennt es und mehrere Arbeiter sind eingeschlossen. Astronaut Alexander Gerst versucht, seinen Körper von Schwerelosigkeit auf Erdanziehung umzustellen. Und gegen Ende der Sendung schauen wir natürlich auf den letzten Hinrundenspieltag in der Fußball-Bundesliga. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Fast drei Tage ist der Flugbetrieb in London Gatwick mit einer Drohne massiv gestört worden, bis hin zum kompletten Stillstand. Sobald das Flugobjekt gesichtet worden war, mussten Starts und Landungen aus Sicherheitsgründen abgebrochen oder gestrichen werden. Lange hatten die Ermittler keinen Clou, wer und von wo aus die Drohne steuerte. Bis gestern am späten Abend. Dann gab es nämlich in Flughafennähe zwei Festnahmen. Noch sind die Motive nicht geklärt. Das Ganze scheint aber keinen terroristischen Hintergrund zu haben. Zum aktuellen Stand aus London, Jens-Peter Marquardt.
Die Festgenommenen sind eine 54 Jahre alte Frau und ein 47 Jahre alter Mann. Beide kommen aus Crawley, der Kleinstadt in Sussex, die an den Flughafen Gatwick angrenzt. Sie wurden gestern Abend aufgegriffen. Mehr teilte die Polizei bisher nicht mit. Sie bittet die Bevölkerung um weitere Hinweise auf möglicherweise verdächtige Beobachtungen. Ein Polizeisprecher hatte vor der Festnahme erklärt, man habe keine Erkenntnisse über einen terroristischen Hintergrund oder die Mitwirkung einer ausländischen Regierung. Er schloss aber nicht aus, dass die Täter aus Kreisen radikaler Umweltschützer oder Fluggegner kommen könnten. Der Flugverkehr am zweitgrößten britischen Airport läuft inzwischen wieder weitgehend normal. Seit gestern Abend wurden keine weiteren Drohnen im Luftraum über Gatwick gesichtet. Trotzdem gibt es immer noch einige gestrichene Flüge und Verspätungen, weil es nach der Unterbrechung dauert, bis alle Maschinen wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Die Passagiere, die heute zum Flughafen kamen, waren in Sorge, ob sie wirklich noch ihre Weihnachtsziele erreichen.
We flew off to France today, skiing in the Alps. Kids got taken them away properly for a first white Christmas. It's been really anxious times for us.
Wir wollen zum Skifahren in die französischen Alpen. Die Kinder sollen weiße Weihnachten haben. Das sind jetzt bange Minuten, die wir hier erleben, sagte dieser Vater, der hoffte, dass ein Flieger auch wirklich abhebt. Eine Frau fand das Warten total frustrierend, gerade in einer Zeit, in der so viele Menschen zu ihren Familien aufbrechen.
Frustrating, really frustrating. Especially this time of year, when this people are just trying to get back to see family.
Insgesamt waren 1.000 Flüge und 140.000 Passagiere von der Unterbrechung seit Mittwochabend betroffen. Polizei und Militär sind weiter rund um den Flughafen im Einsatz. In Presseberichten heißt es, die Drohnenpiloten hätten gestern Abend ein Fluggerät direkt zum Kontrolltower gesteuert, in Sichtweite der Fluglotsen, sodass die Ermittler die Marke und den Hersteller der Drohne identifizieren konnten. Möglicherweise ist die Polizei so auf die Spur der Täter gekommen. David Dunn, Sicherheitsexperte der Universität Birmingham, meint, dass die inzwischen herbeigeschafften Gerätschaften des Militärs bei der Suche nach den Tätern geholfen haben. Die militärischen Fähigkeiten haben den Durchbruch gebracht. So konnten die Drohne und die Funkverbindung identifiziert werden. Die Festnahme hängt sicher damit zusammen. Die britische Regierung wollte nach Medienberichten schon vor einem Jahr den Flugverkehr mit Drohnen stärker regulieren und einschränken. Doch das Verkehrsministerium legte diese Pläne erst einmal auf Eis, damit sich die Beamten voll auf die Brexit-Vorbereitungen konzentrieren konnten. Sicherheitsexperte Dunn hofft, dass die Flugausfälle in Gatwick die Regierung nun zum Umdenken bringen. Gemessen an der langsamen Reaktion der Regierung musste man befürchten, dass erst ein Flugzeug nach dem Zusammenstoß mit einer Drohne abstürzen müsste, bevor es schärfere Regulierungen gibt. Hoffentlich reicht nun der in Gatwick verursachte wirtschaftliche Schaden aus, damit diese Gefahr endlich ernst genommen wird.
Ein Bericht von Jens-Peter Marquardt.
We're going to have a shutdown. There's nothing we can do about that.
US-Präsident Trump. Nachdem er sich geweigert hatte, ein Haushaltsgesetz zu unterschreiben, weil dieses keine Milliarden für die von ihm so unbedingt gewollte Mauer zu Mexiko vorsah. Doch das wiederum war mit den Demokraten im Kongress nicht zu machen. Nun also Shutdown. Stillstand, Haushaltssperre. Der gilt seit einigen Stunden, dieser Shutdown. Und das bedeutet für die Staatsbediensteten zum Teil, dass sie in den Zwangsurlaub geschickt werden oder vorerst ohne Bezüge weiterarbeiten, sofern ihre Anwesenheit als unentbehrlich eingestuft worden ist. Tag 1 des Shutdowns, erste Eindrücke und Informationen von unserem Korrespondenten in Washington, Arthur Landwehr.
Die Verhandlungsführer der Demokraten und Republikaner wollen den Samstag nutzen, um doch noch zu einem Kompromiss zu kommen. In Sicht ist er allerdings nicht. Donald Trump und mit ihm die Republikaner im Kongress bestehen auf mehr als 5 Milliarden Dollar zusätzliches Geld im Haushalt für eine Mauer zu Mexiko. Die Demokraten sind strikt dagegen.
Our roads, our bridges, our water systems.
Unsere Infrastruktur, unsere Straßen, Brücken, Wasserleitungen zerfallen. Veteranen müssen auf der Straße schlafen. Wir haben Kinder, die sich die Universität nicht leisten können. Milliarden Dollar für eine Mauer auszugeben, kann da nicht unsere Priorität sein, sagt Bernie Sanders, der frühere demokratische Präsidentschaftskandidat. Die Demokraten haben die Zeit auf ihrer Seite. Ab Januar besitzen sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Dann haben sie die Möglichkeit, Gesetzentwürfe des mehrheitlich republikanischen Senats zu blockieren. Umgekehrt drängt für Trump die Zeit, weil der noch vom alten Haus verabschiedete Etat mit Geld für die Mauer am Jahresende hinfällig wird. Unterschreiben kann er aber nur, wenn 60 der 100 Senatoren mit Ja stimmen, also auch 8 Demokraten. Und das ist bisher nicht in Sicht. Für heute ist auch keine Abstimmung mehr angesetzt. Aber auch viele republikanische Senatoren sind wütend auf Donald Trump. Sie hatten gedacht, dass man sich auf eine Linie geeinigt hatte, die eine Entscheidung auf Februar verschiebt, die Regierung handlungsfähig hält und einen Kompromiss mit den Demokraten möglich macht. In letzter Minute aber stellte sich Trump quer. Das Weiße Haus hätte uns am Mittwoch sagen sollen, dass sie die Version nicht unterstützen, über die wir abgestimmt haben. Dann hätten wir die ganze Zeit bis heute nutzen können, um an dem Thema weiterzuarbeiten. So der republikanische Senator Marco Rubio. Was sie besonders wütend macht, ist Donald Trump allem Anschein nach auf Druck seiner rechtskonservativen Basis außerhalb des Kongresses reagierte. Sowohl im konservativen Nachrichtensender Fox News als auch in einflussreichen Radio-Talkshows gab es heftige Kritik an seiner Linie. Er meine es gar nicht ernst mit der Mauer, er halte seine Versprechen nicht. In diese Richtung ging die Kritik. Trump schaltete um auf Konfrontation.
The president seems to relish it. He seems to feel it'll throw a bone to his base. The problem being, his base is less than one quarter of America.
Der Präsident scheint es zu genießen. Er wirft einen Knochen zu seiner Basis, aber seine Basis ist weniger als ein Viertel der Amerikaner, sagt der demokratische Senator Chuck Schumer. Die Folge ist, dass seit heute zahlreiche Ministerien und die zu ihnen gehörenden Behörden geschlossen haben. Mitarbeiter wurden entweder in den unbezahlten Urlaub geschickt oder müssen vorläufig ohne Bezahlung arbeiten. Überall dort, wo die Sicherheit eine Rolle spielt, ist das der Fall. Wirklich zu spüren wird also der Shutdown erst nach Weihnachten sein, da an Heiligabend sowieso viele Behörden geschlossen sind. Wie lange der Stillstand dauert, ist schwer abzuschätzen. In der Vergangenheit waren es manchmal nur ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage. Den Rekord hält Bill Clinton, der 1995 3 Wochen aushielt. Er verlangte damals Geld für Umweltschutz, Bildungseinrichtungen und Krankenversicherungen, das ihm die Republikaner im Kongress nicht geben wollten. Er setzte sich durch. Wer übrigens Geschenkpäckchen in die USA verschickt hat, hat gute Chancen, dass alles ankommt. Die Post ist nicht betroffen. Auch wer in die USA reisen will, bekommt keine Probleme. Sowohl die Beamten bei der Einreise als auch die Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle arbeiten. Die großen Museen, zum Beispiel in Washington, die oben auf der Liste von Touristen stehen, haben noch Geld bis zum Ende des Jahres. Dauert es länger, machen auch die zu. Wer die berühmten Nationalparks besuchen will, kann das tun, wird aber keine Ranger finden, die Führungen anbieten.
Die Zahl der Abschiebungen in Deutschland stagniert. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren bis Ende Oktober rund 235.000 Menschen ausreisepflichtig. Die meisten von ihnen werden jedoch aus humanitären Gründen geduldet. Marius Zekri mit einem Überblick.
Rund 235.000 Menschen waren bis Ende Oktober ausreisepflichtig. Die meisten von ihnen werden jedoch aus humanitären Gründen geduldet. Rund 20.000 Ausländer sind in den ersten 10 Monaten dieses Jahres abgeschoben worden. Das sind rund 100 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Außerdem nehmen Ausreisepflichtige deutlich seltener Programme für eine freiwillige Rückkehr in Anspruch. Nach Ansicht von Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU seien vor allem Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind, schwer zu einer freiwilligen Rückkehr zu bewegen. Die Innenministerkonferenz forderte jetzt, den Druck auf die Betroffenen zu erhöhen. Der Vorsitzende der Konferenz, Sachsen-Anhalts Innenressortchef Stahlknecht von der CDU, sagte, dass freiwillige Ausreisen einen hohen Abschiebedruck voraussetzen würden. Seinen Angaben zufolge scheitern rund 40% aller Abschiebungen am Widerstand der Herkunftsländer. Allein in Niedersachsen können nach Angaben von Landesinnenminister Pistorius 2 von 3 Abschiebeversuchen nicht durchgeführt werden. Die Gründe sind nach Angaben des SPD-Politikers vielfältig. Dazu gehören neben gerichtlichen Entscheidungen fehlende Passersatzpapiere oder dass die entsprechenden Personen nicht reisefähig sind oder nicht angetroffen werden. Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Stamm von der FDP kündigte an, einen Migrationsgipfel aller Bundesländer zu initiieren, da Bundesinnenminister Seehofer bislang nicht tätig geworden sei. Nach Ansicht der Innenminister sind fehlende Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern das größte Hindernis bei der Abschiebung von Ausländern. Die Kooperation zwischen Deutschland und den Herkunftsländern müsse besser werden, fordern die Minister. Dies sei aber Sache des Bundes, der entsprechende Abkommen abschließen muss. Gleichzeitig schlugen die Innenminister vor, die Zahl der Visa für jene Länder zu reduzieren, die ihre Bürger nicht zurücknehmen wollen.
Ja, sagt die CDU, ja, sagen auch die Grünen. Mit der Zustimmung beider Landesverbände in Hessen zum Koalitionsvertrag ist der Weg für die Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung frei. 2 Monate nach der Landtagswahl. Beide Parteien sehen sich als gute Verhandler, berichtet Christopher Plass.
Ein kleiner Parteitag der CDU billigte den umfangreichen Vertrag einstimmig. Bei den Grünen gab es eine breite Zustimmung von für Grüne unüblichen 91%. CDU-Landeschef Volker Bouffier zeigte sich nach dem Votum seiner Partei erleichtert. Das sei ein riesiger Vertrauensbeweis. Einen so hohen Zustimmungswert habe er nicht erwartet. Auch bei der Grünen-Mitgliederversammlung gab es kaum kritische Anmerkungen. Gewürdigt wurden unter anderem die Vereinbarungen zur Flüchtlingspolitik. Einzelne Redner hoben hervor, dass auf grünen Druck hin Hessen einer geplanten Einstufung der 3 Maghreb-Staaten als sogenannte sichere Herkunftsländer im Bundesrat auch weiterhin nicht zustimmen werde. Der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir lobte, dass CDU und Grüne immer versucht hätten, durch Kompromisse gute Lösungen fürs Land zu finden. Die Grünen übernehmen künftig 4 statt bisher 2 Ministerämter im Kabinett. Morgen Mittag werden Ministerpräsident Bouffier und sein grüner Stellvertreter Al-Wazir den Koalitionsvertrag für weitere 5 Jahre unterzeichnen. Bei der Eröffnungssitzung des Landtags am 18. Januar will Bouffier sich zur Wiederwahl stellen. Das schwarz-grüne Bündnis hat im Hessischen Landtag 1 Stimme Mehrheit.
Bei einem Doppelanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 13 Menschen getötet worden, 17 weitere wurden verletzt. Seit dem Sturz des Diktators Mohamed Siad Barre Anfang der 90er Jahre kommt es in Somalia immer wieder zu Gewalt und Gesetzlosigkeit. Vor allem Al-Shabaab verübt häufig Anschläge, nach bisherigem Kenntnisstand auch den heutigen. Aus Nairobi berichtet Linda Staude.
Ein Selbstmordattentäter zündete eine Autobombe an einem Sicherheitscheckpunkt etwa 400 Meter vom Präsidentenpalast entfernt, erklärte ein Sprecher der Polizei. Kurz darauf kam es zu einer weiteren Explosion. Ein Sprecher von Al-Shabaab sagte im Programm der Radiostation der Terrorgruppe, auch das sei eine Autobombe gewesen, gezielt auf die Helfer für die Opfer der ersten Explosion. Al-Shabaab verübt immer wieder schwere Anschläge in Mogadischu, um die vom Westen unterstützte Regierung zu stürzen und in Somalia einen islamischen Gottesstaat zu errichten. Beim bisher schwersten Anschlag der Gruppe im Oktober 2017 waren mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen. Al-Shabaab kontrolliert immer noch weite Teile der ländlichen Regionen im Süden Somalias, steht aber unter Druck. Zum einen durch Luftschläge der USA, die somalische Truppen und die der Afrikanischen Union mit Drohnenangriffen unterstützen. Allein in der vergangenen Woche waren dadurch mehr als 60 Shabaab-Kämpfer getötet worden. Zum anderen durch eine somalische Splittergruppe des sogenannten Islamischen Staats. Der IS ist vor allem in der halbautonomen Region Puntland aktiv und verübt dort zunehmend Anschläge. Al-Shabaab zählt sich zum Terrornetzwerk Al-Qaida und hat dem IS gestern den Krieg erklärt, nachdem der 14 Shabaab-Mitglieder erschossen hatte. Die Rivalität der beiden Terrormilizen geht auch um Geld, da beide sich über die gleichen Schutzgelderpressungen und andere kriminelle Geschäfte finanzieren.
Bange Stunden in Russland. In einem Bergwerk westlich des Urals ist ein Feuer ausgebrochen. 9 Bergleute sind eingeschlossen. Aus Moskau Markus Sambale mit ersten Einzelheiten.
Das Unglück ereignete sich in einem Salzbergwerk in der Stadt Solikamsk, rund 1200 Kilometer nordöstlich von Moskau. Das Unternehmen Ural Kali baut dort Kalisalze ab, um daraus Düngemittel für die Landwirtschaft herzustellen. Das Feuer war heute Vormittag in 340 Metern Tiefe ausgebrochen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Betonierarbeiten unter Tage. Die Behörden wiesen Berichte zurück, es habe eine Methangasexplosion gegeben. Mehrfach versuchten Rettungskräfte, zu den 9 vermissten Arbeitern zu gelangen, doch Rauch und Hitze machten ein Weiterkommen unmöglich. Es gebe keinen Kontakt zu den Männern. Der Sauerstoff ihrer Notfallausrüstung sei nach mehreren Stunden vermutlich aufgebraucht, erklärten die Verantwortlichen. Die Region Perm im Westen des Urals ist seit Jahrhunderten für ihre riesigen Salzvorkommen bekannt. Doch der Abbau unter Tage hat Folgen. Immer wieder stürzten Stollen ein. An der Oberfläche taten sich gewaltige Erdlöcher auf.
Geht den sogenannten Gelbwesten in Frankreich nach ihren wochenlangen Protesten gegen die geplanten Sozialreformen die Puste aus? Zum Teil hatte es ja heftige Ausschreitungen gegeben, mehrere Menschen und Polizisten wurden verletzt. Heute war zum Akt Cease aufgerufen worden und daran wurde auch festgehalten, nachdem gestern ein umfangreiches Sozialpaket abgesegnet worden war. Der Protest heute lief dann etwas anders ab als erwartet. Dazu aus Paris, Tanja Würfel.
Versailles im Westen von Paris sollte es diesmal werden. In den sozialen Netzwerken hatten einige Gelbwesten den Ort als Treffpunkt für die Proteste ihres Akte 6, Akt 6, gepostet, legten damit allerdings eine falsche Fährte. In Versailles standen am Samstagmorgen nur Polizisten, Journalisten und eine Handvoll Gelbwesten. Die Touristenattraktion, das Schloss von Versailles, blieb extra geschlossen, während die Demonstranten sich kurzfristig an einer anderen Touristenattraktion zusammentrommelten. Auf den Stufen der Kirche Sacré-Cœur im beliebten Viertel Montmartre, um weiterhin gegen Macrons Politik zu protestieren. Das sind nur kleine Krümel, die sie uns geben. Es werden viele Menschen vergessen von den Maßnahmen. Die Politiker müssen verstehen, dass wir die Nase voll haben. Peu à peu tauchen im Laufe des Tages in den Straßen von Paris immer mehr gelbe Westen auf. Es wirkt, als liefen sie ziellos durch die Stadt. Für Bruno Fuchs ist das symptomatisch für die Bewegung. Fuchs sitzt für Macrons Partei La République en Marche im Parlament und sagte dem Fernsehsender BFM TV: Wir müssen eine neue Art finden, wie wir gegen die soziale Ungerechtigkeit vorgehen können. Aber man muss das gemeinsam machen. Wenn man auf die Straße geht, führt das zu nichts. Das symbolisiert diese Bewegung. Die wissen nicht, wo es hingeht. In der Hauptstadt sind rund 1300 Polizisten im Einsatz gewesen. Am Wochenende zuvor waren es noch 8.000. Wieder haben Händler vorsorglich die Rollläden runtergelassen und ihre Geschäfte geschlossen. Und das am sonst so umsatzstarken Wochenende vor Weihnachten. Weihnachtsgeschenke wollten die Gelbwesten trotzdem machen, an diversen Mautstellen im Land. Wir haben heute die Mautstelle besetzt, denn die Leute, die hier durchfahren, die zahlen nichts. So holen wir uns das Geld zurück, was sie uns weggenommen haben. Mautstellen und vor allem Grenzübergänge sind an diesem Wochenende das Ziel der Demonstranten. Sie blockieren die Straßen zwischen Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Belgien. Wollen vor allem, dass es der Wirtschaft wehtut. Dass Emmanuel Macron sein Sozialpaket so schnell durch die Nationalversammlung und den Senat bekommen hat, reicht vielen nicht aus. Unsere Nachricht ist klar, die machen sich doch nur lustig über uns mit ihren 3 Nüssen, die sie uns großzügig gegeben haben. Wir sind hier, um zu zeigen, dass Gelb immer noch da ist. Ein Teil der Gelbwesten fordert weiterhin, dass Macron die Reichensteuer wieder einführt und sie wollen durch ein Bürgerreferendum über Gesetze mitbestimmen. Wir sind alle motiviert. Es ist klar, es sind Weihnachtsferien, viele sind unterwegs zu ihren Familien, aber die kommen alle wieder Anfang des Jahres und das umso entschiedener. Auch wenn das 6. Wochenende der Gelbwesten-Proteste ruhiger war, 2019 wollen sie weitermachen. Auch wenn mittlerweile 10 Menschen durch die Proteste ums Leben gekommen sind, so wie zuletzt am Freitagabend ein Autofahrer in Perpignan. Er war in einen besetzten Kreisverkehr mit einem LKW zusammengestoßen.
Faszination Erde, dafür steht der Astronaut Alexander Gerst. Mit seinem ersten Flug ins All ist er bekannt und beliebt wie ein Popstar geworden. Sein Blick von oben auf den blauen Planeten, seine Begeisterung und seine Demut haben viele hier unten in seinen Bann gezogen. Vor 2 Tagen ist Gerst von seiner mehrmonatigen ISS-Mission zurückgekehrt und hat sich heute nochmal offiziell auf einer Pressekonferenz zurückgemeldet. Frank Überall hat ihn dabei beobachtet.
Alexander Gerst wirkt fröhlich und fit. Er scherzt mit den anwesenden Journalisten. Nach seiner Ankunft am Donnerstagabend in Köln wurde und wird er ständig medizinisch untersucht, muss viel Sport machen und sich wieder an die Schwerkraft auf der Erde gewöhnen.
Das ist das wie wenn man nach einem Jahr aufs Fahrrad steigt zum ersten Mal. Vielleicht die ersten paar Meter sind so ein bisschen wackelig. Und so geht es eben meinem Körper auch bei allen möglichen Bewegungen. Das heißt, das Zusammenspiel der Muskeln, die Koordination, dass ich die wieder ein bisschen mehr auftrainieren muss, das merke ich.
Zu diesem Training gehöre auch, so Alexander Gerst, dass er unter dem Tannenbaum einige Liegestütze machen müsse. Raumfahrt sei immer eine Teamleistung, erklärte der sichtbar stolze Astronaut. Tausende Menschen seien an einer solchen Mission beteiligt. Da müsse alles funktionieren.
Über Kontinente hinweg bauen wir Module, die wir nicht vorher auf der Erde zusammenstecken können. Die bauen wir dann in der Raumstation zusammen. Die müssen auf 100 Millimeter passen. Wir können nicht mal kurz zum Baumarkt fahren, wenn was nicht passt.
In 6,5 Monaten im Weltall hat Alexander Gerst mit seinem Team rund 300 Experimente gemacht. Dabei ging es beispielsweise um die Erforschung von Krankheiten. So gäbe es ein Protein, das im Gehirn von Parkinson-Erkrankten die Funktionen störe. Diesen gefährlichen Stoff habe man mit in die Raumkapsel genommen, um damit zu arbeiten, so Alexander Gerst.
Auf der Erde kann man die nicht groß genug züchten, um die richtig untersuchen zu können. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Protein, also die Grundsubstanz davon, mit hochgenommen und es da oben dann wachsen lassen, züchten lassen. Und das hat dann Proteinkristalle gegeben, die habe ich selbst dann unter dem Mikroskop untersucht. Erstmal nur, um zu schauen, wie die Qualität ist. Die sind dann zum Beispiel sehr viel größer als alles, was man auf der Erde hinkriegt. Und die nehmen wir jetzt wieder mit runter, haben wir schon wieder mit runtergenommen und die untersuchen jetzt die Wissenschaftler hier, um eben diese Krankheit besser bekämpfen zu können.
Und so könnten viele Menschen in einigen Jahren von den Ergebnissen der Horizon-Mission mit Alexander Gerst profitieren. Zu seiner Mission gehört es jetzt auch, die Experimente und Untersuchungen im Kölner Astronautenzentrum mit auszuwerten. Er kennt das schon, denn es war bereits sein 2. Ausflug ins All. Ob es wohl einen 3. geben könnte? Alexander Gerst lächelt bescheiden. Vertreter des Astronautenzentrums erklären derweil, dass mittelfristig auch eine Mission auf den Mond führen soll. Womöglich ist der Kölner Astronaut dann dabei.
Und Gerst ist im Muskelkater-Modus, wie er so schön sagt. Und damit sind wir im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 im Sport angekommen. In der Fußball-Bundesliga steht an diesem Wochenende der letzte Spieltag der Hinrunde an. 5 Spiele sind heute schon zu Ende und 1 läuft auch noch. Alles dazu jetzt mit Henrik Lückhoff.
Und wir schauen einmal auf das Topspiel, das gerade läuft heute Abend. Der FC Bayern München ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Und nach 20 Minuten, steht es da noch 0:0. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden könnten die Bayern auf den 2. Platz vorrücken und Mönchengladbach dort verdrängen. Damit sind wir bei den Nachmittagsspielen und kommen zuerst zu einem echten Kellerduell. Hannover 96 hatte Fortuna Düsseldorf zu Gast und die Fortuna konnte das Spiel für sich entscheiden mit 1:0. Das Tor fiel erst in der Nachspielzeit, ermöglicht durch einen Torwartfehler von 96-Schlussmann Michael Esser. Hannovers Trainer André Breitenreiter nahm ihn danach in Schutz.
Ist natürlich bitter, aber es nützt nichts, das macht keiner mit Absicht. Da werde ich ihm auch keinen Vorwurf machen, weil er, wie gesagt, über 90 Minuten eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Es gehört dazu und da kommt man nur gemeinsam wieder raus. Also müssen wir die Jungs auch nicht niederprügeln, sondern zu ihnen stehen und das tue ich hundertprozentig.
Wir bleiben im Tabellenkeller. Da war heute Schalke 04 zu Gast beim VfB Stuttgart. Und auch hier setzte sich der Club aus NRW durch. Die Schalker gewannen mit 3:1. Schalke-Trainer Domenico Tedesco war danach ziemlich erleichtert.
Ja, sehr erleichtert. Ich meine, der Sieg war wichtig, ist immer wichtig. Vor allem in so einer Situation ist er enorm wichtig, gegen so einen Gegner noch wichtiger. Und dementsprechend sind wir ja, zufrieden und ein Stück weit auch erleichtert. Ja.
Und so wie Schalke hat auch Bayer Leverkusen einen versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Die Leverkusener gewannen mit 3:1 gegen Hertha BSC. Und damit hat das Team auch wieder ein bisschen den Druck auf Trainer Heiko Herrlich von ihm abgenommen.
Ja, wir wollten die 3 Punkte heute hier behalten. Das war unser Ziel, das haben wir geschafft. Ich denke, wir haben auch spielerisch überzeugt. Einzige Ärgernis ist, dass wir nicht noch 1-2 Tore mehr gemacht haben aus den Chancen, die wir zum Ende des Spieles hatten. Dann wären wir nicht auch noch vor Hertha.
So sind die Leverkusener direkt hinter den Berlinern auf Platz 9. Die meisten Tore in einem Spiel fielen heute in Leipzig. Die Leipziger setzten sich mit 3:2 gegen Werder Bremen durch. Dabei war Werder nach 0:2 Rückstand zwischenzeitlich auf ein 2:2 rangekommen, kassierten dann aber noch das dritte Tor. Unnötig, fand Bremens Maximilian Eggestein.
Unglaublich. Keine Ahnung, was man sagen soll. Fand, wir waren die beste Mannschaft. Wir hätten auch nach dem 2:0 noch gewinnen können und ist einfach bitter.
Und ein Ergebnis haben wir noch vom Nachmittag. Der SC Freiburg hat mit 1:0 in Nürnberg gewonnen. In der zweiten Liga gab es heute 3 Spiele. Der FC St. Pauli hat mit 4:1 gegen Magdeburg gewonnen und ist damit vorerst auf den dritten Platz vorgerückt. Außerdem verlor Arminia Bielefeld mit 1:2 gegen Heidenheim, die Arminia damit weiter 14. Und Regensburg gewann 2:1 in Ingolstadt. Wir kommen zum Wintersport und zwar zunächst zur nordischen Kombination. Fabian Riesle hat seinen zweiten Podestplatz in diesem Winter gefeiert. Beim Weltcup in Ramsau am Dachstein in Österreich wurde er Dritter. Den Sieg holte sich der Norweger Jarl Magnus Rieber. Die deutschen Biathleten waren weniger erfolgreich. Beim Verfolgungsrennen im tschechischen Nové Mesto schaffte es keiner der deutschen Männer auf einen Top-10-Platz. Und im Verfolgungsrennen der Frauen landete Laura Dahlmeier als beste Deutsche auf Rang 5.
Soweit der Sport von Hendrik Lückhoff. Und 2 Tage vor Weihnachten wollen wir Ihnen dieses Thema natürlich nicht vorenthalten. Traditionell knallen in Spanien dann die Sektkorken. Bei der Weihnachtslotterie El Gordo, der Dicke, werden die Gewinner ermittelt. Heute braucht es etwas Zeit. Unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth fasst den Tag der großen Aufregung zusammen.
Es ist 12.35 Uhr, als die Schülerinnen Aya und Carla die entscheidenden Loskugeln in der Hand halten und, wie üblich bei der spanischen Weihnachtslotterie, Losnummer und Gewinnsumme singen. Carla muss weinen, vor Aufregung und Glück, wie sie später sagt. Schließlich ist es das 11-jährige Mädchen, das viele tausend Spanier zu Gewinnern macht und das kurz vor Weihnachten. Wer ein ganzes Los der Nummer 03347 hat, bekommt 4 Millionen Euro. Doch die meisten Spanier kaufen sich Zehntellose, gewinnen also auch nur ein Zehntel, beim Hauptpreis 400.000 Euro. In 45 der 50 spanischen Provinzen knallen am Mittag die Sektkorken, denn dort waren die Siegerlose verkauft worden. Die meisten im Baskenland, in den Städten Bilbao und Guernica, in Cuenca, südöstlich von Madrid, und in Huesca, im Osten Spaniens. 120 Millionen Euro an Gewinnen gehen in die Stadt, zum Beispiel an die Vereinigung von Ex-Schülern eines Kollegs. Sie hatte die richtigen Lose gekauft. Am 1. Oktober treffen sich hier traditionell die Ehemaligen und spielen bei der Lotterie mit, sagt Schuldirektor Salvador Arto. Ex-Schüler und Lehrer teilen sich die Lose. Jeder gibt 5 Euro und ist jetzt um 100.000 Euro reicher. Einfach ein Glücksgefühl, jubeln 2 der ehemaligen Schülerinnen. Riesenfreude auch in Pedreguer bei Alicante, auch wenn dorthin nur der 2. Preis der Lotterie geht. Mit einem Zehntellos gibt es immerhin 125.000 Euro. Auch für diesen Bewohner zumindest anteilig. Freunde, die ich schon sehr lange kenne, und ich haben einen kleinen Club zusammen. Jeder von uns hat ein Zehntellos gekauft. Eins davon ist nun das Gordo-Los. Den Gewinn werden wir unter 25 Leuten aufteilen. Für jeden sind das noch 4 oder 5.000 Euro. Über einen 2. Preis freuen sich auch etliche Menschen in der Kleinstadt Almansa, 1,5 Autostunden von Pedreguer entfernt. Isabel kann es gar nicht fassen, unter den Gewinnern zu sein. Denn ich kam gestern Abend erst zum Losgeschäft und habe das allerletzte Zehntellos gekauft. Das Geld kommt jetzt sehr gelegen. Ich habe 2 Söhne, beide sind arbeitslos und wohnen in Sozialwohnungen. Dass möglichst viel Geld genau an solche Menschen geht, das wünscht sich auch Carla, das Mädchen, das tränenreich das Siegerlos verkündet hat. Menschen, die es brauchen, sollen den Gewinn bekommen, sagt sie. Die spanische Weihnachtslotterie ist mit inzwischen 206 Jahren die älteste der Welt und die größte gemessen an den Gewinnen. Fast 2,4 Milliarden Euro wurden in diesem Jahr ausgeschüttet.
Spanien im Lottofieber, und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen ein friedliches Adventswochenende. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.